Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 15. Mai 2025. Das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde befindet sich momentan auf Schweiz-Tournee, gestern Station in Chur, auch wieder Gäste aus der Bundesrepublik und aus Österreich, unter anderem aus der Mark Brandenburg sind sie angereist. Großartig, vielen herzlichen Dank. Am Schluss der Veranstaltung durfte ich von einem Zuschauer als Geschenk eine Hellebarde in Empfang nehmen. Eine Hellebarde, das war die Cruise Missile der alten Eidgenossen, mit der sie sich verteidigt haben gegen die habsburgischen Eindringlinge. Ja, eine Mittelstreckenhieb- und Stichwaffe, die damals benutzt wurde, um die Ritterheere zu schlagen, um da die gepanzerten Reiter von ihren Rössern zu holen und zu knacken. Sozusagen eine Art, ja, ein kriegerischer Büchsenöffner, der damals von den Eidgenossen verwendet wurde. Und ich muss schnell auf die Seite rutschen. Ah, warten Sie mal hier, um Ihnen zu zeigen, wie so etwas aussieht. Also Sie sehen da im Hintergrund furchterregend diese Originalnachbildung einer Hellebarde aus der frühen Neuzeit. Mit dieser Waffe haben sich die schweizerischen, die eidgenössischen Heerhaufen den Ruf als neue Römer der europäischen Zentralalpen-Geländekammer erarbeitet, und kein geringerer als der große Niccolo Machiavelli, der Autor Il Principe, der Fürst, ein Buch, das ja über die Jahrhunderte hinweg Wellen geschlagen hat, der Florentiner, er hat den Schweizern zugestanden, sogar Italien, das zerklüftete Italien, wieder einigen zu können, um dann gewissermaßen eben als neue Römer hier ein Reich, ein Impero zu errichten. Dazu ist dann glücklicherweise nicht gekommen nach der Schlacht von Marignano 1515, was für die Schweizer vorbei mit den europäischen Großmacht- und Eroberungsträumen, mit den imperialen Ambitionen. Und ist interessant, dass die Eidgenossen aus dieser Niederlage, der sie dann viele Denkmäler errichtet haben, aus der Niederlage hat man eben gelernt, man ist dort dann im Grunde übergegangen zu einem neutralen Staatsverständnis und einer Neutralität, die eben der Schweiz immer wieder geholfen hat, sich aus Kriegen rauszuhalten. Das haben dann die überheblichen, arroganten Großmächte in Europa den Schweizern immer wieder zum Vorwurf gemacht, bis heute. Ja, ihr seid da diese heimlichweißen Versteckspieler da hinter den sieben Bergen, und ihr feige macht ihr nicht mit und so weiter. Ihr müsst doch auf unserer Seite stehen. Jede Kriegspartei hat ja das Gefühl, sie sei im Recht. Und man hat die Schweizer immer gezerrt, aber nein, man hatte die Kraft, man hatte den Mut, man hatte das Rückgrat, diesen Druckversuchen, auch den Schalmeienklängen, standzuhalten. Und bei dieser Gelegenheit, jetzt gestern in Chur im Kanton Graubünden, hatten wir auch noch aufgezeichnet, vielleicht auch von Interesse für Sie, wenn Sie nicht in der Schweiz leben, aber ein Interesse an unserem Land haben, haben wir noch aufgezeichnet eine weitere Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Und da ist um die Rohanschanze gegangen zwischen Landquart und Maienfeld. Und an der Rohanschanze, das ist eine Erdpalisade, es stehen heute nur noch Überreste, das ist eine Erdpalisade aus dem 30-jährigen Krieg. Und die Schweiz ist ja auch wegen der Neutralität, man hat sich nicht reinziehen lassen in diesen konfessionellen, fürchterlichen Weltkrieg damals zwischen Protestanten und Katholiken, wobei das auch überlagert wurde von anderen geopolitischen Interessensfaktoren. Aber die Schweiz hat sich mehr oder weniger rausgehalten, mit Ausnahme eben des Kantons Graubünden, den es damals noch gar nicht gab, diese Bündnergebiete. Und da stand sich also ein bündnerisches Heer unter Führung eines französischen Calvinisten, der vom katholischen Kardinal Richelieu beauftragt wurde, einem spanischen Papistenheer gegenüber gewissermaßen. Und durch Verrat und auch innenpolitische Verwerfungen damals ist es dann aber zu einem Abzug dieses Herzogs gekommen. Kein großes Blutvergießen, aber eine imposante, eine mächtige Verteidigungsanlage, die in Spuren heute noch zu erkennen ist. Wir haben dort eine Sendung aufgezeichnet und immer wieder interessant hier diese Fundamente der Geschichte sich in Erinnerung zu rufen. Die Tournee übrigens geht weiter. Sie sind natürlich herzlichst eingeladen. Am nächsten Mittwoch bin ich in Liestal zu Gast, und zwar im Elefantenhaus an der Müllematstraße in Liestal. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.ch/Liestal, weltwoche.ch/Liestal. Keine Angst, die Hellebarde lasse ich dann voraussichtlich zu Hause. Nicht, dass ich dann noch von der Polizei angehalten werde durch den Transport von Waffen, illegaler Waffentransport durch die Schweiz, das wäre ja noch das Schönste. Nein, das versuchen wir zu vermeiden. Weltwoche.ch/Liestal, dann am 4. Juni in Thayingen, Weltwoche.ch Thayingen, jeweils um 18 Uhr Türöffnung und Beginn um 19 Uhr. Rund eine Stunde Referat, dann Diskussion. 2 Stunden müssen Sie etwa reservieren. Gestern dauert es ein bisschen länger, weil wir einfach intensiver diskutiert haben. Neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche, die andere Sicht, das Leben der Cäsaren, Roms bedeutendste Herrscher und die erstaunlichen Parallelen zu heute. Die Weltwoche, Demokratie ist Widerspruch. Das ist ja eigentlich der inoffizielle Slogan unserer Zeitung, Weltwoche, Demokratie ist Widerspruch, immer wieder dagegenhalten. Das Leben der Cäsaren, der bedeutende britische Historiker Tom Holland, Bestsellerautor über die bedeutendsten Herrscher Roms und die erstaunlichen Parallelen zu heute. Urs Gehriger, mein Kollege, hat den amerikanischen Finanzminister Scott Bessent getroffen in Genf anlässlich der Gespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika. Interessant, das sind die zarten Knospen der wiedergewonnenen Neutralität, aber noch nicht ganz rehabilitiert ist sie leider. Geheimniskrämer Gassis, ja, wir haben in der Schweiz die gleichen Missstände wie Sie in der Bundesrepublik. Auch bei uns werden wichtige Gutachten, wichtige Verträge geheim gehalten, unter Verschluss, damit sie das Volk nicht lesen kann und damit man irgendetwas durchbringen kann, was natürlich nicht im Interesse der Bevölkerung ist, sonst würde man es ja nicht geheim halten. In Deutschland haben sie diesen Verfassungsschutzbericht. Unmöglich, komme dann noch darauf zu sprechen. Wir werden von den USA gesteuert. SPD-Doyen Klaus von Donani über Deutschland, die Interessen der EU und Frieden mit Putin. Ich habe mit dem Hamburger Ex-Bürgermeister gesprochen. Gegen 100 Jahre alt ist er, topfit, geistig, hellsichtig, klar in der Analyse, realistisch, ein Sozialdemokrat, wie wir sie in der Schweiz eigentlich nicht mehr haben, leider. Aber da haben sie immer noch solche tollen Exponenten, tollen Persönlichkeiten. Er hat ja sein Buch «Nationale Interessen» neu aufgelegt, neues Vorwort geschrieben, 60 Seiten, ganz aktuell, jetzt auch zu den Friedensverhandlungen in Istanbul. Auch auf die kommen wir noch zurück. Und er misst, wir haben zusammengesprochen, was sind die nationalen Interessen der Amerikaner, der Russen, der Deutschen, der Europäer, wie ist China zu beurteilen, auf der Grundlage des Begriffs der nationalen Interessen. Sehr erhellend, und es wären uns so viele Probleme erspart geblieben, wenn man die nationalen Interessen da ernst genommen hätte. Gestern große Regierungserklärung von Friedrich Merz im Bundestag. Bundeswehr, Wirtschaft, Asyl. Friedrich Merz kündigt ein umfassendes Reformprogramm für Deutschland an. Ja, ich bin ein Merz-Skeptiker, obwohl ich ja von meiner ganzen politischen Prägung her für ihn sein müsste. Als Marktwirtschaftler, als Liberalkonservativer, wie er sich einmal bezeichnet hat, als jemand, der diese Merkel-Politik korrigieren wollte. Er ist ja da im Grunde auf der Linie dessen, was auch ich gut finde. Trotzdem bin ich ein Skeptiker. Warum? Ja, weil ich eben das Motiv dieses Politikers in Zweifel ziehe. Weil nach meinem Dafürhalten, nach meinem Eindruck, dieser Friedrich Merz alles gemacht hat, um an die Macht zu kommen. Er hat eben nicht sein Programm durchgezogen. Er hat immer wieder Kehrtwenden gemacht, Freund und Feind verstört dadurch. Und ich erwarte von Politikern, von Parteiführern, dass sie ihre Ansagen klar machen und dass sie die auch durchhalten, dass es verbindliche Programme gibt. Wenn sie Leute haben, die einfach, wenn sie die Macht sehen, alles über Bord werfen, was sie gestern gesagt haben, ja, wie wollen sie sich darauf verlassen? Die sind nicht in der Lage, etwas durchzuziehen. Und auch die Abhängigkeiten, die Erpressbarkeiten, in die er sich hineinbegeben hat mit seiner Brandmauer. Er ist ja heute der SPD ausgeliefert und einfach nur die AfD sozusagen als gemeinsames Programm, als Antiprogramm sozusagen. Wir müssen die AfD verhindern. Das ist einfach zu wenig. Das ist einfach kein politisch solides Programm. Und jetzt hat sie auch der Hinterste und der Letzte gemerkt, dass die Bundesrepublik Deutschland auf einem falschen Kurs ist. Das ist also keine große intellektuelle Leistung, um zu sagen, du, aber hallo, wir sind mit der grünen Sache zu weit gegangen. Das war jetzt nicht die goldige Idee da mit der Autoindustrie. Dann auch diese idiotische Kriegspolitik gegen Russland, total gegen deutsche Interessen, weil einfach die Energiepreise hochgeschnellt sind, weil man ja gleichzeitig auch noch die Kernkraftwerke abgeschaltet hat. Völlig unnötig, ohne Not. Ideologie vor Realität, und da gewinnt einfach immer die Realität, meine Damen und Herren. Und diese deutschen Politiker, Entschuldigung, das ist die Außensicht, die tun immer so, als seien sie so überlegen, hätten alles im Griff und so weiter. Auch die größten Kehrtwenden werden da, ohne mit der Wimper zu zucken, werden da verkündet. Und wie wenn das eine in sich geschlossene, geistige Leistung wäre, ein Programm. Es ist einfach nicht der Fall. Und zusammengenommen macht mich das sehr, sehr skeptisch. Und jetzt auch im Ukraine-Krieg. Ich meine, jetzt haben wir doch jahrelang, in allen deutschen Zeitungen, deutsche Politmainstream gelesen, also mit Putin darf es keine Verhandlungen geben. Putin muss besiegt werden militärisch. Es darf keine territorialen Zugeständnisse geben. Strack, Zimmermann, Kiesewetter, Merz, all diese Leute haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Das ist also Unterwerfung gegen den Diktator, das dürfen wir nie machen. Und jetzt plötzlich? Ja, nein, natürlich müssen wir Frieden schließen. Selbstverständlich muss verhandelt werden. Ja, aber gewiss doch müssen wir es machen. Meine Damen und Herren, das ist so unseriös. Jetzt kann man auch hier wieder einwenden. Ja, gut, lieber spät als nie, haben Sie es gemerkt. Aber es ist doch ohne jegliche Glaubwürdigkeit. Und diesen Friedensvertrag, diese diplomatischen Verhandlungen, die hatten wir ja schon im April 22 in einer viel besseren Situation für die Ukraine. Und jetzt hat die Ukraine viel mehr Menschen verloren, sie hat Territorium verloren und die Russen werden sicherlich keinen Millimeter von diesem Territorium hergeben, werden ja verrückt. Ich meine, die haben ja auch viele und hohe Verluste gehabt, einen hohen Preis bezahlt, sind von der ganzen westlichen Welt an den Pranger gestellt worden. Die EU mit diesen Sanktionen, obwohl ein Großteil der UNO-Staaten bei diesen Sanktionen gar nicht mitgemacht hat. Man wollte Russland isolieren und hat sich selber isoliert. Ich meine, das ist diese bescheuerte Moralismuspolitik. Und mittendrin eben auch leider, ich muss das sagen, liebe Kollegen in der Bundesrepublik, mittendrin Deutschland. Außenpolitische Analphabeten. Wo ist denn da eigentlich die Weisheit der Staatsmänner geblieben von einem Helmut Schmidt? Gut, der war auch ziemlich überheblich in seinem Auftritt, aber wenigstens hat er auch intelligente Sachen gesagt, wobei Überheblichkeit ist nicht zu rechtfertigen. Willy Brandt, Helmut Kohl, auch ein Gerhard Schröder und zu Beginn sogar eine Angela Merkel, aber sie hat eben auch jede Überzeugung, sofern sie welche hatte, geopfert, diesem Machtrausch. Und der Friedrich Merz, der auf Anti Merkel machte, der wird zur Merkel hoch zwei, und man kann nur hoffen, dass ihn die Zeitumstände und die Amerikaner dazu zwingen, das zu tun, was er von sich aus vermutlich nicht die Kraft hätte zu tun. Und jetzt für alle, die sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht auf Vorrat diesen Merz so kritisieren, denen halte ich entgegen, man muss das machen und man muss in Worst-Case-Szenarien denken und man muss die Politiker auch ernst nehmen und man muss an sie hohe Maßstäbe anlegen, wie auch an sich selber. Und dann schneiden die eben nicht so gut ab. Und diese billige Polemik gegen die Opposition, es ist ja mehr als Polemik, es ist der Versuch, mit staatlichen Gewaltmitteln die größte Oppositionspartei verächtlich zu machen, zu verbieten, in den Ruch des Verbrecherischen zu rücken, das ist einfach ganz, das ist einfach falsch. Nun, in der Sache hat Friedrich Merz eben ein umfassendes Reformprogramm angekündigt. Wir werden sehen, was er davon vollendet. Mir ist einfach etwas aufgefallen. Die Bundeswehr als stärkste Armee Europas, das sei jetzt ganz wichtig. Wir müssen die konventionell stärkste Armee Europas werden. Auch das wieder von der Formulierung ist doch eine Instinktlosigkeit. Ich meine, da zucken ja alle zusammen. Im Moment sind die Deutschen etwas nicht so gut im Strumpf. Das heißt, sie werden auch da nicht als so bedrohlich empfunden. Aber ich meine, die stärkste Armee Europas, was ist jetzt? Wollen wir wieder eine... Was ist da die Perspektive? Das ist auch so eine Kraftmeier-Sprache, die man weiß es ja, die wird sich auch nie eins zu eins so dann umsetzen lassen. Aber auch die Ansage ist falsch. Ich meine, was denken die Briten, was denken die Franzosen? Und das Militär, will jetzt Deutschland wieder eine militärische Großmacht werden? Ich meine, was will man mit dem? Kriegstüchtigkeit, dass man anderen Staaten den Tarif durchgeben kann, im Lehrer-Lempel-Stil, sozusagen der Besserwisser, der Schulmeister, der jetzt aber auch noch die stärkste Armee hat. Also man muss das kritisch sehen, dass man die Verteidigungsfähigkeit rehabilitiert, verstehen Sie mich richtig, das ist richtig, aber auch hier wieder, diese Kraftmeier, diese Macho-Sprache bei einem Politiker, der ja schon beim kleinsten Gegenwind, also es geht einfach hinten und vorne nicht auf, es scherbelt einfach diese ganze Sache, meine Damen und Herren, und auch die Schuldenbremse, die interessiert da niemanden mehr. Deutschland muss nicht vor allem kriegstüchtig werden, sondern diplomatiefähig, und da braucht es eben Intelligenz und auch eine vorsichtige Sprache, meine Damen und Herren, das ist hier der entscheidende Punkt. Dann dieses Verfassungsschutzabkommen, das ist dieser Verfassungsschutzabkommen, dieser Verfassungsschutzbericht, dieses Gutachten, Geheimgutachten, Cicero News, die Weltwoche, wir haben das auch aufgeschaltet, Sie können es dort nachlesen. Und wenn man die Zeitungsberichterstattung jetzt dieser kritischen Medien anschaut, und das sind keine AfD-freundlichen Organe, dann sagen die, da steht nichts Kriminelles drin, da ist nichts gefunden worden, was in irgendeiner Art und Weise die Behauptung rechtfertigen würde, dass diese AfD auf eine fragwürdige, auf eine nicht mit der Demokratie vereinbarende Art und Weise die Demokratie in Deutschland aushebeln will. Das ist einfach schlicht und einfach falsch. Es stimmt nicht. Man kann es nicht beweisen, man kann es nicht belegen. Und sogar die, die gegen die AfD sind, müssen es zugeben, halten dann aber trotzdem an ihrer falschen Behauptung fest. Allem voran die Melanie Jammann vom Spiegel. Ich habe da eine Sendung geschaut auf Phoenix, eine Diskussionsrunde, da hat sie gesagt, ja, nein, also man hat nichts gefunden, was da irgendwelche kriminellen, strafbaren Handlungen belegen würde oder eine Demokratie, quasi etwas, was gegen gewaltsam gegen die Demokratie gerichtet wäre und so weiter. Aber trotzdem ist die AfD eben demokratiefeindlich. Ich meine, wir sind an diesem Punkt der Irrationalität angelangt, meine Damen und Herren. Selbst wenn die Fakten dem widersprechen, was man selber sich als fixe Idee in den Kopf gesetzt hat, hält man an der fixen Idee fest. Kommt Ihnen das bekannt vor? Meine Damen und Herren, ich will in der Geschichte gar nicht zu weit zurückblenden. Wir können schauen, was in der Klimapolitik bei Corona der Fall war. Es geht einfach immer im gleichen Stil weiter. Auch wenn die Wirklichkeit, diese Wahngebilde, diese Ausgeburten des eigenen Hirns, des politischen Wollens, des Wunschdenkens, auch wenn das dementiert wird durch die Wirklichkeit, diese Deutschen halten, also diese Deutschen, nicht alle Deutschen, diese Deutschen, die halten an ihren Fiktionen fest. Ganz im Stil des Westernfilms The Man Who Shot Liberty Valance mit James Stewart und weiß nicht, ob John Wayne auch noch mitspielt, James Coburn und so weiter. Behaften Sie mich nicht auf die Besetzung, The Man Who Shot Liberty Valance, da sagt der Zeitungsverleger, when the legend becomes fact, print the legend. Also zwischen Fakt und Legende muss man sich immer für die Legende entscheiden. Und nach dieser Devise, nach dieser fiktiven Devise, nach dieser Fiktionsdevise gehen da auch die Politiker und die Medien vor. Und jetzt in der NZZ, auch in der Schweiz wird das thematisiert. Und da staune ich immer wieder, was geschrieben wird von diesen Mainstream-Journalisten. Ja, eben, es stehen im Gutachten viele zulässige Zitate. Gibt es eigentlich auch unzulässige Zitate? Gibt es jetzt neuerdings in Deutschland so einen Gesinnungs- TÜV, ein Gesinnungstest. Was sind die erlaubten Aussagen und was sind keine erlaubten Aussagen? Nun, wie auch immer, das sind Abgründe, aber die Tatsache, dass das jetzt ans Licht kommt, zeigt eben auch, dass immer mehr Leute sehen, was da für ein Theater aufgeführt wird. Und zwar die Gefährder der Demokratie sind jetzt nicht die, die am Pranger stehen, sondern die mit solchen Methoden, ohne irgendeine strafbare Handlung belegen zu können, einen über 1000-seitigen Bericht bringen, um eine Partei zu verbieten. Das ist ja das Ziel. Eine Oppositionspartei von Millionen gewählt. Und wenn Sie eben über 1000 Seiten brauchen, um etwas zu begründen, haben Sie keine Gründe. Und in den Leserbriefspalten der Zeitungen haben das die Leute längst gemerkt. Zum Beispiel schwer zu verstehen, 1100 Seiten an Zitaten und nichts davon ist strafbar. Sonst wäre es ja keine Sammlung von Zitaten, sondern von Verurteilungen. Das heißt, man möchte eine Partei aufgrund von Meinungen verbieten. Ja, das ist die Situation hier. Die Leute haben es gemerkt und der Staat, der Kaiser steht nackt da. Anstatt das zuzugeben, machen dann diese vermeintlichen Herrenreiter weiter bis bisher oder beziehungsweise sie versuchen sich nach dem Wind zu richten, ohne dass es die Leute merken. Putin reist nicht zu Verhandlungen nach Istanbul, das war zu erwarten, zumal ja die Europäer und Zelensky dieses Istanbul benutzen wollten, um einmal mehr einfach ihre einseitige Agenda da sich aufzuspielen. Man muss eben auch die richtige demokratische, Entschuldigung, diplomatische Sprache wählen. Und wenn Zelensky sagt, ja, ich warte da auf Herrn Putin, ein bisschen so diese, ja, diese Rituale, diese Macho-Rituale, das funktioniert einfach nicht. So geht's nicht. Das ist diplomatisches Analphabetentum. Jetzt kann man es ja noch verstehen, die Ukrainer sind Kriegspartei, kann man vielleicht nicht erwarten, dass der jetzt wie ein alter Kumpel auf Putin losgeht und zugeht. Das kann man ja noch nachvollziehen. Ungeachtet all dessen muss von einem Präsidenten erwartet werden, der den Realitätsbezug noch nicht völlig eingebüßt und verloren hat, dass er doch die Gepflogenheiten der Diplomatie kennt, sonst sollte er sich da gar nicht hinbewegen. Und auch die EU-Vertreter, die Deutschen haben ja möchten diesen Gipfel benutzen, um irgendwie wenigstens rhetorisch noch an dem festzuhalten, was sie früher deklariert haben. Dabei merken sie jetzt, dass ihre Wette gegen Russland, ihre Politik einfach nicht aufgeht, die Strategie. Sie ist einfach gescheitert. Und eben mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der man früher gesagt hat, nie verhandelt, ist plötzlich das neue Dogma verhandeln. Aber man hat immer noch nicht die Sprache gefunden, die diplomatische. Und man wird auch nicht ernst genommen von der anderen Seite. Aber eben plötzlich hören wir auch von Macron, wir wollen keinen dritten Weltkrieg auslösen, sagt er jetzt. Ja, ich meine, vor 3 Jahren haben wir das hier auch schon gesagt. Und viele haben es gesagt. Aber damals wollte man das nicht hören. Das seien Putin-Narrative vom dritten Weltkrieg. Also, diese Wendehälsigkeit ist bemerkenswert, aber ich habe ja auch schon gesagt in der Sendung, lieber ein Opportunismus zum Guten, zum Richtigen, als ein Opportunismus, eine Sturheit am Falschen festzuhalten. Böhmermann im Doxing-Streit, wer ist hier der Clown? Jan Böhmermann enthüllt die Identität des YouTubers, der den Kanal Clownswelt betreibt. Ein Gitarrist, offenbar ein deutscher junger Mann, der macht das übrigens gut. Ich habe ein paar dieser Sendungen angeschaut. Ich finde die ganz interessant und auch klug gemacht, schlau gemacht von diesem Clowny, wie er sich nennt. Und der Böhmermann da, der Chefdenunziant im ZDF, der hat jetzt das zum Anlass genommen, um auch das Umfeld gegen diesen Clowny aufzuhetzen. Man hat ihn geoutet, zwanghaft. Was ist denn das eigentlich für eine himmeltraurige Situation im ZDF? Ist das jetzt ein neues Blockwartfernsehen? Oder was machen die da? Sind das die Aufpasser, eben die Chefinquisitoren? Ist der Jan Böhmermann, ich meine, dem müsste man auch mal sagen, er ist also nicht das Obere, er ist nicht der große Inquisitor, da der Chefmoralist vor der Kamera. Aber wissen Sie, diese Leute wie Böhmermann, die sind eben auch ein Symptom einer gesellschaftlichen Stimmung und einer Verwahrlosung der öffentlich-rechtlichen Medien, die eben ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden, sondern in denen politische Fanatiker und politisch interessierte Aktivisten den Ton angeben und deshalb solche Leute nach vorne schieben. Wenn das anständig und richtig geführt werde, so ein ZDF, dann wäre ein Böhmermann, dann würde er seine Talente, die er zweifellos hat, seine polemischen Talente, dann würde er die so einsetzen, dass das eben zum Sender passt. Also es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Und ich frage mich immer, wenn ich diese Böhmermann-Skandalmeldungen lese, er ist ja die ganz große Reizfigur, zu Recht auch, ärgert man sich über ihn. Aber wo ist eigentlich der Chef von Böhmermann? Kann der machen, was er will? Und ich meine, der Chef sind ja eigentlich Sie in Deutschland, Sie bezahlen ja das Ganze mit Ihren Zwangsgebühren. Haben Sie überhaupt irgendetwas zu sagen? Haben Sie irgendeinen Einfluss? Kümmert das irgendwie jemanden beim ZDF, was das Publikum, was der Zahler, was der Chef, wer zahlt, befiehlt? Was Sie sagen, interessiert gar niemanden. Also das ZDF bildet sozusagen auch das ab, was in Deutschland demokratisch oder eben undemokratisch abgeht. Da können die Leute wählen, was sie wollen. Am Schluss verbietet man einfach oder will man einfach Parteien verbieten, die da gewählt werden von Millionen Deutschen, weil es einfach denen da in Berlin nicht passt. Das sind also schon Abirrungen, das sind Pervertierungen der Demokratie. Das ist ein Demokratieverlust, der da stattfindet. Aber auch hier wieder die gute Nachricht, es kommt ans Licht, es wird diskutiert. Und man redet darüber. Es ist wichtig, dass Trump versteht, dass Putin lügt. Das ist übrigens noch ein Zitat von Zelensky von heute Morgen. Die Kernvorwürfe der AfD im großen Weltbericht. Nichts Strafbares auf 1100 Seiten. Das ist ja auch eine gigantische Verschleuderung von Steuergeldern. Und der Cicero-Kolumnist Matthias Brotkorb, Cicero hat eben dieses Gutachten auch veröffentlicht, sagt, ich halte diese gesamte Beweisführung für völlig lächerlich, und er hat recht. In Österreich meldet sich die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner im Krone-TV-Talk zu Wort und spricht sich dagegen aus, dass man eben Mann und Frau bald abschafft mit diesen Gender-Verwirrungen. Sie hat gesagt, wenn es keine biologischen Differenzen mehr gibt, dann werden eben die Frauen geschwächt, dann ist die Weiblichkeit unter die Räder gekommen. Und deshalb sagen wir, auch in dieser Sendung gibt es Mann und Frau. Das mag subjektiv, mag einer das Gefühl haben, er schwinge oder sie schwinge da zwischen den Polen hin und her, mag ja sein. Aber wir bewegen uns auf dem Boden eines aufgeklärten wissenschaftlichen Weltbilds und sagen, Mann ist Mann, Frau ist Frau, und das ist aufgrund von biologisch unzweideutigen Kriterien zu erkennen. Und jetzt melden sich immer mehr Leute zu Wort, auch in Europa, im Kontinentaleuropa, die mit diesem Gender-Unsinn abfahren. Ein britisches Gericht hat dies ja auch festgehalten, letztinstanzlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.